So, wir hatten ja das letzte Mal die partiellen Differentialgleichungen ausgewalzt auf die Kugelkoordinaten und waren gestartet mit dem Problem, dass wir gesagt haben, okay, also eigentlich wollen wir ja lösen so eine Differentialgleichung der Form, also Quappla auf eine Funktion, die von R und T abhängt, die sei 0. Und wir haben es dann erstens mal reduziert, indem wir den T-Anteil rausgestrichen haben. Den können wir sowieso immer abseparieren. Und zweitens haben wir dann quasi nur den Laplace-Operator angewendet auf das Psi von R gleich 0. Und da haben wir den Laplace-Operator in Kugelkoordinaten genommen. Das heißt so viel wie, dass wir hatten 1 durch R d2 nach dr Quadrat angewendet auf R Psi plus 1 durch R Quadrat Sinus Theta d nach d Theta angewendet auf Sinus Theta d nach d Theta Psi plus 1 durch R Quadrat Sinus Quadrat Theta d2 nach d Phi Quadrat angewendet auf Psi gleich 0. Gut, das war jetzt also einfach nur die Laplace-Gleichung in Kugelkoordinaten, noch nichts Weltbewegendes. Und wir haben dann das Psi von R, wird man ja in Kugelkoordinaten schreiben, also ein Psi von R, Theta und Phi. Das haben wir zerlegt, wie man das üblicherweise halt eben macht, separiert in ein Produkt, eine Funktion von R und eine andere Funktion von Theta und Phi. Und diese Funktion haben das in die Differentialgleichung eingesetzt, haben damit erreicht, dass wir Separation zwischen dem R-abhängigen Anteil der Gleichung und dem winkelabhängigen Anteil der Gleichung erreicht haben, haben eine Separationskonstante eingeführt, die wir dann anschließend L mal L plus 1 genannt haben. Und haben dann anschließend noch dieses Omega von Theta und Phi nochmal zerlegt. Also im zweiten Schritt quasi, ja doch, in einen Theta von Theta mal einem Phi von Phi. Und hatten dann anschließend Folgendes herausbekommen, nachdem wir auch das eingesetzt hatten in die Gleichung und wieder separiert haben, haben noch die periodische Randbedingung eingeführt. Haben wir also herausbekommen, dass wir quasi zwei Separationskonstanten haben. Das eine war die, also L, die wir quasi bekommen hatten schon in dem Schritt hier, R mal Omega. Und eine zweite, die wir bekommen haben in dem Schritt Theta mal Phi, das war das M. Diese zwei Separationskonstanten sind dann aufgetaucht auch in den Lösungen, nämlich in den sogenannten Kugelflächenfunktionen, die von L und M abhängen, von denen wir uns auch die ersten, ich weiß gar nicht, 5 oder 6 angeschaut hatten. Und dann gab es, und die haben quasi gewährleistet die ganze Abhängigkeit der Funktion Psi da oben von den beiden Winkeln. Und dann haben wir noch den Anteil, der rein dieses R von R hier beschreibt. Und das war einfach, das waren Funktionen einerseits R hoch L und andererseits R hoch minus L minus 1. Und jo, dann gab es im Prinzip noch die Möglichkeit, halt eben hier entsprechende Vorfaktoren zu definieren. Und es geht über die gesamte Palette der möglichen L- und M-Werte. So, das war im Prinzip das, was wir am Ende auch stehen hatten. Vielleicht sollte man noch eins dazu sagen, wie diese Kugelflächenfunktionen aussehen. Also das nochmal kurz ins Gedächtnis zurückrufen. Das waren also einerseits die assoziierten Legendre-Polynomen PLM, die nur von Theta, genauer gesagt eigentlich von Cosinus Theta abhängen. Und andererseits dieser ganze M-Anteil hier manifestiert sich nochmal in einem Exponenten e hoch i m phi. Ja, und das könnte es schon sein. Jetzt hat man es allerdings, jetzt könnte es schon sein, Diese PLMs sind für sich gesehen ein Orthonormalsystem. Die Exponenten sind für sich gesehen auch ein Orthonormalsystem. Das heißt, wenn ich die beiden miteinander multipliziere und dann entsprechend mit P von L'M' Cosinus Theta E hoch IM' Phi multiplizieren würde, wird über die Winkel integrieren, würde ich also bis auf irgendeinen Vorfaktor halt eben immer so ein Delta L L', Delta M M' herausbekommen. Also das heißt, so etwas wie Y L M' von Theta und Phi mal Y L M von Theta und Phi, wobei wir eines der beiden konjugiert komplex betrachten müssen, mal dem Winkelelement, also Sinus Theta D Theta D Phi. Das gibt im Augenblick noch nicht, aber so etwas wie ein Delta L L' Delta M M'. So, und damit das tatsächlich ein Orthonormalsystem ist, muss man hier dummerweise noch eine ziemlich ausführliche Faktor noch mit einführen. 2L plus 1 mal L minus M Fakultät geteilt durch 4Pi L plus M Fakultät. Gut, und mit diesem Normierungsfaktor hat man dann also tatsächlich erreicht, dass die Kugelflächenfunktion ein orthonormales System darstellen. Das war der Stand, was wir letztes Mal hingeschrieben hatten. Also wichtig ist halt eben, die Lösung ist für diese Differentialgleichung, also Laplace Psi, ist diese Superposition von R hoch L und R hoch minus L minus 1 mal den Kugelflächenfunktionen. So, diese ganzen Koeffizienten C und so weiter, die sind jetzt im Augenblick noch unbestimmt. Und wir machen jetzt einfach mal uns an einem Beispiel klar, dass man die natürlich genauso bestimmen kann, wie wir sie an anderen Stellen auch bestimmen können, nämlich mit Hilfe der Fourier-Analyse. Oder sagen wir etwas, was der Fourier-Analyse äquivalent ist. Das heißt, als ein Beispiel müssen wir also wenn wir das überhaupt anwenden wollen, müssen wir uns jetzt etwas wählen, was halt eben auch eine Kugelsymmetrie irgendwie hat. Das heißt, wir nehmen uns jetzt mal so eine Kugelschale her und das Potenzial auf dieser Kugelschale, das setzen wir jetzt mal V0 von Theta. Das heißt also, wir lassen schon noch zu, dass es innerhalb dieser Kugelschale, wie auch immer man das jetzt produziert, irgendwelche Potenziale gibt, die von Theta abhängen. Aber, weil wir uns ja auf der Kugelschale hier bewegen, im Abstand R, hat die natürlich keine R-Abhängigkeit, das ist klar. Und sie soll aber auch keine Phi-Abhängigkeit haben. Gut, und was wir uns jetzt anschauen, das ist zunächst mal das Potenzial oder den Potenzialverlauf innerhalb der Kugelschale. So, was wir natürlich erwarten würden, ist, dass wir diese Funktion Psi, dass die jetzt repräsentieren soll, unser Potenzial V oder Phi. Das heißt also, da wir ja mit genau der gleichen Funktion, der gleichen Differentialgleichung starten, wird man erwarten, dass also dieses V, nennen wir es am besten dann, dass es halt eben so eine Superposition ist, diese R hoch L minus 1, minus L minus 1 mal den Kugelflächenfunktionen. Gut, jetzt wollen wir das Potenzial innerhalb der Kugelschale rauskriegen. Das heißt, wir müssen von vornherein Folgendes sagen, dass die C2LMs alle miteinander 0 sein sollen. Warum das? Genau. Ja, also wir hätten ja dann Anteile halt eben drin, die R hoch minus L minus 1 für R gegen 0 divergent sind. Das heißt, wir setzen von vornherein diese Anteile aus physikalischen Gründen, also diese Vorfaktoren hier, aus physikalischen Gründen gleich 0. Das heißt, wir haben es jetzt nur zu tun mit einer Funktion, ich nenne die jetzt V, von R, Theta und Phi als Summe über L und M, C1 Lm mal R hoch L mal die Y Lm von Theta und Phi. Gut, das reduziert natürlich das Ganze schon mal merklich. Und jetzt benutzen wir einfach, dass diese Kugelflächenfunktionen hier halt eben Orthonormalfunktionen sind, also autonomierte Funktionen, ein autonomiertes Funktionssystem darstellen. Das heißt, wir multiplizieren jetzt einfach mit yl-m, Konjugatkomplex von Theta und Phi, multiplizieren noch mit Sinus Theta durch und integrieren dann anschließend d Theta, d Phi. So, und dann steht hier, ja, und das Ganze muss natürlich so aussehen, vielleicht noch eins vorweg, dass wir für dieses V von R, Theta und Phi an der Stelle R gleich groß R, das soll natürlich sein das V0 von Theta. Und da können wir natürlich auch hier gleich hinschreiben, das ist dann die Summe über die C1 Lm R hoch L YLM von Theta und Phi. So, und auf das wenden wir jetzt hier diese Multiplikation mit den Kugelflächenfunktionen an und die Integration über das Winkelelement. Gut, dann schreiben wir das mal hin. Das heißt also, hier steht ein Integral V0 von Theta mal Sinus Theta d Theta d Phi auf der linken Seite, also das Teil hier. Und auf der rechten Seite steht Summe über Lm, C1 Lm, R hoch L. Und dann steht das Integral Y gestrichene Größen mal Y umgestrichene Größen mal dem Sinus Theta d Phi. Gut, und von dem Teil wissen wir halt eben, das entspricht einem Delta L Strich. Also das hier ist ein Delta L Strich L, Delta M Strich M. Das heißt also, diese ganze Summation hier bricht jetzt zusammen und ich habe nur noch ein CL Strich M Strich für R hoch L mal R hoch L Strich da stehen. Gut. Alles klar? Ja?
Eine Frage. Also muss das eine yl-m- noch komplex konjugiert sein?
Ja. Ich habe es auch gesagt, ich habe es auch nicht geschrieben, ja.
Und warum taucht das jetzt auf der anderen Seite der Gleichung nicht auf?
Warum? Weil ich es vergessen habe. So, okay? Danke. So, was man vielleicht noch so rein formal dazu schreiben sollte, integriert wird also sozusagen über alle Winkel, die es überhaupt gibt, kürzt man meist mit so einem 4π ab. Und damit hat man natürlich die CLMs errechnet. Die CLMs sind dann einfach 1 durch R hoch L mal dem Integral V0 von Theta mal dem Lm von Theta und Phi Sinus Theta d Phi. So, die können wir jetzt auch einsetzen. Das heißt also, wir kriegen raus, dass das V von R, Theta und Phi, dass das ist die Summe über L und M, die C1 Lm, also 1 durch R hoch L, Integral V0 von Theta Y Lm von dem Gitkomplex, dann das Raumwinkel, dann hört die Integration auf und der Vorfaktor auch und dann steht da hier ein R hoch L mal Y Lm von Theta und Phi. Das sieht jetzt ein bisschen komplex aus oder kompliziert aus, besser gesagt. Aber wenn Sie sich zurückerinnern, nochmal an die, also nur mal an die Vektorrechnung, erstes Semester, erste Stunde von mir aus. Ich weiß nicht, wann Sie es genau gemacht haben. Da haben wir ja im Prinzip auch immer geschrieben, x ist gleich xi mal ei. Und diese xis waren ja im Prinzip auch nichts anderes und die Summe drüber waren im Prinzip auch nichts anderes als das x mal dem ei und dann habe ich das im Prinzip auch hier wieder rückwärts einführen können als eine Summe über x mal ei mal ei. Das sieht im Prinzip genauso gewöhnungsbedürftig, allerdings auf niedrigerem Niveau aus, weil halt eben hier das ei genauso auftaucht wie hier diese Kugelflächenfunktion jetzt hier im Integral nochmal auftauchen. Wir werden dann später im vierten Semester oder Sie werden später im vierten Semester dann auch sehen, dass es wirklich diese Parallelität halt eben gibt. Wir nennen das dann den Hilbertraum, wo man dann auf der einen Seite die Vektorrechnung hat und auf der anderen Seite diese ganzen Integralrechnungen, die wir dann in ein Konstrukt überführt. Ja, aber von der Analogie her sieht es wirklich jetzt hier identisch aus. Gut. Solange wir nicht wissen, wie das V0 von Theta aussieht, können wir eigentlich hier auch nicht weiterrechnen. Müssten wir an der Stelle enden. Eine Sache können wir allerdings schon an der Stelle sehen. Ich weiß nicht, ob Sie es schon sehen können. Hier stehen, also hier in dem Integral da oben, steht ein V0 von Theta. Also ich hatte es extra vorhin gesagt, hier steht kein V0 von Theta und Phi. Das heißt, es gibt hier keinen Phi-Anteil. Ja? Nur Mut. Ja?
Wenn wir das E hoch I M Phi vielleicht rausziehen, also weil es ja dann nur ein Produkt drinsteht im Integral und darüber schon integrieren.
Ja, beziehungsweise noch schlimmer. Also das V0 hat einen Anteil, also das V0, wenn ich das jetzt mal rein formal schreiben wollte, könnte ich es auch schreiben, ich mache es jetzt mal ganz explizit. Also ein V0 von Theta mal E hoch I0 mal Phi. Ja, das heißt, wenn ich das jetzt hier in dieser Sprechweise ausdrücken wollte, dann entspricht das V0 irgendeinem PLM von Theta und das andere ist ein E hoch I M Phi, also E hoch I 0 Phi. Wenn ich jetzt das integriere, also V0 von Theta mal E hoch I 0 Phi mal den Y LMs von Theta und Phi, Sinus Theta D Theta D Phi, dann weiß ich von vornherein Folgendes, dass ich hier ein Delta M0 rausbekommen werde. Ja, weil hier steht das E hoch I0 Phi und hier steht auch so ein E hoch I M Phi. Und das wird mir irgendwas mit Delta, also das ist ein Ausschluss halt eben, dass der Exponentialfaktor hier genau denselben Index haben muss, nee, denselben Exponenten haben muss, wie die Funktion, über die integriert wird. Zu den Tethers kann ich absolut, also damit auch zu den Ls, kann ich absolut im Augenblick noch gar nichts sagen. Aber ich weiß, dass meine Funktion von vornherein alle Phi-Anteile auf m gleich 0 reduzieren wird. M gleich 0 ist insofern ganz schön, weil e hoch i 0 Phi ist immer eine 1. Fertig. Damit kann ich also das alles schon mal weglassen. Das heißt, eigentlich könnte ich von vornherein Folgendes machen. Ich könnte hier überall das m ersetzen durch eine 0. Also hier brauche ich gar nicht drüber zu summieren. Hier schreibe ich von vornherein hin 0. Hier schreibe ich hin 0. Habe ich sonst noch irgendwo stehen? Nee. Aber wie gesagt, das kommt nur deswegen, weil ich halt eben weiß, von vornherein weiß, dass mein Potential überhaupt keinen Phi-Anteil haben soll. Hätte es einen Phi-Anteil, könnte ich jetzt diese Schlussfolgerung nicht ziehen. Gut, wir machen mal Folgendes. Wir setzen das V0, also jetzt das Beispiel zum Beispiel, das Unterbeispiel zum Beispiel, das V0 von Theta, das setzen wir einfach mal k mal Sinusquadrat von Theta halbe. Warum machen wir das jetzt so? Weil es ein schönes Übungsbeispiel ist, weil auf die Art und Weise sich halt eben irgendwas ganz leicht errechnen lässt. Wenn das nämlich so ist, dann gilt nämlich Folgendes. Können wir jetzt nochmal in die Mathebücher halt eben reinschauen, dass ich dann setzen kann, das Sinusquadrat ist gleich 1 minus Cosinus Theta. Die Hälfte davon. Jo, und jetzt müssten wir nochmal zurückgucken. Also jetzt schreibe ich hier nochmal explizit das e hoch i 0 phi dazu. Jetzt müssten wir nochmal zurückgucken auf das, was wir letzte Woche hingeschrieben hatten. Da haben wir nämlich, wie gesagt, ja die ersten paar Kugelflächenfunktionen uns mal aufnotiert. Dann sehen wir, dass das so viel ist wie k0 mal bis auf Vorfaktoren. Mal dem y 0, 0. Ich mache deswegen mal Folgendes. Ich schreibe mal hier, ist proportional zu. Hätte ich das k0 eigentlich auch weglassen. Okay. Minus y 1, 0. Ja, also alles, was mit so einer Konstanten zu tun hat, also hier steht ja k mal 1 mal 1, das ist immer etwas, wo überhaupt kein Theta, überhaupt kein Phi drin vorkommen darf. Das ist einfach die Kugelflächenfunktion zu L gleich 0, M gleich 0. Also Y 0, 0. Und immer dann, wenn da ein Cosinus ganz allein in der Landschaft steht, aber kein Phi-Anteil, dann haben wir also einerseits auch wieder M gleich 0, aber L ist gleich 1. Also nochmal zurückgucken auf die letzte Woche. Müsste eigentlich so dargestanden haben. Ja? Gut. So, wenn das so ist, dann setze ich dieses Konstrukt hier einfach da oben ein für das V0 von Theta und weiß dann sofort, dass alle Cs verschwinden. Also nochmal, wir setzen ja dann an der Stelle. Ersetzen wir das Ganze ja durch ein y 0, 0 und durch ein y 1, 0 mit irgendwelchen Vorfaktoren. Ja? Das heißt, ich weiß von vornherein, dass mein c 0, 0 ungleich 0 sein wird, dass mein c 1, 0 ungleich 0 sein wird, aber alle anderen CIJs oder LMs sind gleich 0. Also alle anderen Und das liegt natürlich nur an der Wahl von diesem V0 gleich K mal Sinus Quadrat Theta, 0, Theta halbe. Ja, also nur für den Fall ist das halt eben auch wirklich so. Nicht, dass Sie sich das jetzt irgendwie einprägen. So, das heißt, meine ganze Summe bricht jetzt quasi zusammen bis auf zwei Terme. Alle anderen sind 0. Und diese beiden Terme haben dann am Ende folgendes Aussehen. Da steht also einerseits, genau, da steht also einerseits für 0, 0 steht 1 durch Groß R hoch 0 mal, mal diesen Vorfaktor mal Klein R hoch 0 mal dem C 0, 0, Y 0, 0. Wenn man das alles zusammenführt, machen wir jetzt nicht, weil das ist auch wieder eine halbe Tafel und eine Rechnerei. Aber ich schreibe es mal hin, rein formal. Ist das kann man das überhaupt lesen, weil das ist irgendwie gewachsen. Sieht man es hinten auf dem Bildschirm noch? Gut, dann machen wir es unten drunter. Also das V von R, Theta und Phi. Das ist also dann ein K halbe R hoch 0 durch Groß R hoch 0. Und was dabei rauskommt, ist eine 1. Also als Vorfaktor ist eine 1. Und das entspricht diesem y 0 0 mit dem Vorfaktor. Und dann gibt es noch einen zweiten Term. Entschuldigung, minus k halbe. Bei dem zweiten Term ist das L gleich 1. Das heißt also, hier haben wir ein Groß R hoch 1, hier haben wir ein Klein R hoch 1, also R durch R. Und was dann überbleibt, ist das Y1, 0, also ein Cosinus Theta. Gut, noch mehr zusammengeschrieben heißt es einfach, da steht 1 minus R durch R mal Cosinus Theta. Das ist alles, was von diesem Potential überbleibt. Also kein Phi-Anteil, weil so war es nicht angelegt. Und was wir sehen ist, wenn wir tatsächlich klein r gleich groß r setzen, dann steht da 1 minus Cosinus Theta. Und das war auch genau das, was wir quasi als das Potential angenommen haben, was auf dieser Kugelschale halt eben herrscht. Also nur mal so als Prüfschleife nochmal, um zu prüfen, ob das tatsächlich stimmen kann, was wir da rausbekommen haben. Okay, ja.
Ich habe mir gerade überlegt, was passiert, wenn wir für R gegen unendlich laufen, aber dann habe ich gemerkt, wir sind ja nur noch momentan ein bisschen überhandelt innerhalb der Kugelschale, deswegen kannst du es.
Ja.
Weil ich habe mir gedacht, die Kugelzahl wird auf einmal negativ unendlich.
Aber das ist genau die nächste Frage, die wir jetzt als nächstes nochmal drehen werden. Was passiert außerhalb der Kugelschale? Aber Sie hatten vorher nochmal eine Frage.
Ich? Nein.
Nein?
Nee.
Gut.
Ich mache mal so, aber es sieht so aus, als würde ich mich melden, aber ich melde mich nicht.
Gut.
Nee.
So, dann nehmen wir jetzt einfach die Frage von ihm und fragen uns, was passiert außerhalb. Also das Potential außerhalb R. So, erste Aussage, wenn wir das Potential außerhalb R nehmen, vielleicht können wir ähnlich wie bei dem Potential innerhalb von R etwas ausschließen. Sie haben schon einen Vorschlag.
Genau, das R hoch L ausschließen und dafür den R hoch minus L minus 1 berücksichtigen.
Ja, also jetzt setzen wir aus physikalischen Gründen genau die andere Hälfte dieser Gleichung gleich 0, indem wir einfach die entsprechenden Koeffizienten von vornherein auf 0 setzen, auf 0-Niveau setzen. Damit haben wir halt eben zwei Lösungen, oder ja, eine Lösung innerhalb der Kugelschale, eine Lösung außerhalb der Kugelschale. Die matchen aber genau auf der Kugelschale. Und insofern haben wir da einen Übergang, der vom Potenzial her stetig ist. Allerdings, wenn wir halt eben dann die Differenziation des Potenzials uns anschauen, gibt es möglicherweise, oder wir wissen genau, dass es einen gibt, gibt es einen Sprung an der Kugelschale. Und die Differenziation vom Potenzial ist was?
Das elektrische Feld.
Das elektrische Feld. So, das heißt, das elektrische Feld hat genau an der Kugelschale dann einen Sprung. Das ist auch irgendwie sinnvoll, weil das elektrische Feld innerhalb der Kugelschale ist null und außerhalb der Kugelschale ist es irgendwie vorhanden. Gut, das heißt also, unser Potenzial von R, Theta und Phi ist also gleich die Summe über jetzt die 2 LMs, also C2 LMs, dann R hoch minus L minus 1 mal den Y LMs von Theta und Phi. So, und was man jetzt machen muss, und das ist jetzt einfach die Weihnachtsaufgabe dann für Sie, dass wir wieder genau dasselbe halt eben durchführen für die, also die zwei, diese Koeffizienten C2 LM zu bestimmen. Ne, die werden wieder genauso bestimmt, wie wir sie hier hatten, bestimmt haben. Das heißt, wir nutzen wieder die Orthonormalität der Kugelflächenfunktion aus, multiplizieren also wieder mit irgendeinem Y L'M'Konjugatkomplex mal Sinus Theta, integrieren über d Theta d Phi und kriegen auf die Art und Weise C2 LMs raus. Jo. Und ich meine, wir können es auch hinschreiben, das ist jetzt kein großes Hexenwerk. Also C2 LM. Schreiben wir es hin. Nee, erstmal vor. Aussage ist natürlich, dass an der Kugeloberfläche genau dieses V0 von Theta rauskommen muss. Das heißt also, summiere hier bei L und M die C2 LMs R hoch minus L minus 1 Y LM von Theta und Phi. So, und jetzt wende ich genau die Fourier-Zerlegung quasi an. Das heißt, ich sage also, dass das Integral V0 von Theta mal Y'M' von Theta und Phi Sinus Theta d Phi das ist gleich der Summe über L und M C2 LM minus L minus 1 und dann kommen hier die Integrale yl'M' yl'M Sinus Theta d Phi, von denen wir wissen, dass das Delta LL' Delta MM' sind, sodass wir also rauskriegen, das ist keine Summe mehr, die fliegt auseinander, sondern das sind noch die C2 L'M' von R minus L Strich minus 1. Jo, und damit kriegen wir raus, wie die C2 L' oder nicht, ich kann den Strich wieder weglassen, C2 LM aussehen. Das ist nämlich einfach 1 durch R hoch L plus 1. Falsch. Ja, also ich muss die rüber auf die andere Seite schaufeln, dadurch wird es ein R hoch L plus 1. Und dann haben wir hier das Integral V0 von Theta stehen. Und damit haben wir die ausgerechnet. So, und jetzt wissen wir im Prinzip auch hier schon wieder, aufgrund dessen, dass das V0 nur von Theta abhängt und nicht von Phi, dass wir hier diese ganzen Summationen über M' lassen können. Es wird nämlich nur das M gleich 0 irgendetwas liefern. mit genau der gleichen Begründung, die wir auf der anderen Seite auch hatten. Okay. So, den Rest überlasse ich jetzt wirklich Ihnen. Weil der Rest ist nämlich identisch mit dem, was wir vorher schon ausgerechnet hatten. Ja? Also es sind ja dieselben, wieder dieselben Annahmen, das V0 ist 1 minus Cosinus von Theta. Damit weiß ich von vornherein, dass es wieder nur die Y00 und Y10 Kugelflächenfunktionen sein können. Und was sich ändert, sind nur die Vorfaktoren. Nämlich genau dieser eine Vorfaktor, das R hoch L plus 1 statt vorher stand dann 1 durch R hoch L. Ja, alles andere ist identisch. Jo, und damit ist aber auch die Frage von Ihnen beantwortet, was passiert im Unendlichen? Weil was wir hier halt eben sehen, ist, dass wir jetzt nur noch mit einer Funktionalität R hoch minus L minus 1 agieren und das ist im Unendlichen kein Problem mehr. Gut, so, dann machen wir jetzt Folgendes. Dann wische ich schon mal die eine Tafel. Also, ich hatte ja angekündigt, wir machen heute zum Abschluss, zum Jahresabschluss sozusagen, dann auch nochmal etwas aus einem ganz anderen Gebiet. Selbe Differentialgleichung, ähnliche Differentialgleichung, das wäre sehr uninteressant. Aber ganz anderes Gebiet, nämlich Quantenmechanik. Und wir lösen jetzt einfach mal das Wasserstoffproblem. Ja? Ich hoffe, dass wir fertig werden, ich bin mir jetzt so ganz sicher. Ich will, bevor wir mit der Differentialgleichung starten, nochmal einleitend zwei, drei Gleichungen hinschreiben, die aber sofort für jeden eigentlich eingänglich sind. Wenn ich die Energie zusammensetze, besteht die einerseits aus dem kinetischen Anteil, also p² über 2m, und andererseits, Schritt zurück, und wenn wir uns im Dreidimensionalen bewegen, aus dem p als Vektorquadrat und auf der anderen Seite aus dem Potential. Jetzt stellen wir uns das Wasserstoffatom vor, also wir machen es jetzt speziell für das Wasserstoffatom, stellen wir uns das Wasserstoffatom vor, in der Mitte das Proton, außenrum das Elektron, die vermittelnde Kraft, also elektromagnetische Kraft, das heißt das Potential ist also einfach so ein E Quadrat über R. Gut. Das ist jetzt einfach erstmal die Energiegleichung und Sie werden dann später, das leite ich jetzt nicht ab, weil das ist jetzt wirklich, wie man das physikalisch begründet, werden Sie dann später sehen, dass man mit Hilfe dieser Energiegleichung im Prinzip dann die Gleichung löst, wie die Wellenfunktion aussehen muss, die dieses Teilchen, nämlich das Elektron in dem Fall, genügen muss. Wir werden nämlich dann später in der Vorlesung, also später heißt nächstes Semester in der Vorlesung, sehen, dass wir aus all diesen Größen hier einfach Operatoren machen. Operatoren deutet man dadurch an, dass man einfach so ein Dach oben drüber macht. Ich mache mal rein formal hier auch noch so ein Dach drüber. Und den Operator für die Energie, den nennen wir dann allerdings nicht E-Dach, sondern nennt man H-Dach, den Hamilton-Operator. Also E-Dach habe ich jetzt, sagen wir mal, rein aus didaktischen Gründen eingeführt. Den denken wir uns jetzt gleich wieder weg. Und was wir dann später auch sehen werden, dass dieser R-Operator einfach dem R selbst entspricht. Das heißt, wir haben eigentlich nur einen Operator jetzt hier so richtig drinstehen. Das ist nämlich der Impulsoperator. Und auf diese Gleichung hier wenden wir dann quasi diese Gleichung, die wenden wir jetzt einfach auf die Wellenfunktion an, im Sinne einer Eigenwertgleichung, die wir auch aus anderen, also hier haben wir ja auch Eigenwertgleichungen gehabt. Ja, wir hatten irgendeinen Operator, ist gleich 0, okay, ist blöd, ja, Eigenwert ist gleich 0, aber wir haben es auch aus zweites Semester, erstes Semester, weiß ich nicht so genau, als wir so etwas hatten wie Drehimpuls. Ja, da haben wir dann so etwas gehabt wie Operator des Trägheitsmomentes mal Omega ist gleich Theta mal Omega. Können Sie sich daran erinnern? Und letztendlich, nee, hier hatten wir es eigentlich auch. Ich erinnere mal Folgendes, zwischendrin hatten wir ja quasi den Laplace-Operator in Theta und Phi mal den Omega von Theta und Phi. Und dann haben wir gesagt, das ist L mal L plus 1 mal Omega von Theta und Phi. Auch das ist nichts anderes als eine Eigenwertgleichung. Ihr habt hier einen Operator, ihr habt hier eine Funktion und die liefert dieselbe Funktion mit einem Eigenwert vorneweg. Ja, also das sind so die zwei Sachen, wo ihr es herkennt. Ich weiß nicht, ob ihr die Schreibweise gewählt hattet. Ja, also einerseits hier aus den partiellen Differentialgleichungen und hier halt eben aus der linearen Algebra heraus. Und immer habt ihr dasselbe. Ihr habt hier irgendeine Funktion stehen. Hier das Omega halt eben. Und hier liefert ein Operator, einmal das der Laplace-Operator, einmal hier der Trägheitstensor, liefert einen Eigenwert. Hier ist es halt eben so etwas wie, wenn wir es dann zurück verfolgen werden, ein Drehimpuls. Und hier ist es halt eben einfach das Trägheitsmoment selbst. Gut, also das sind so die zwei Sachen, wo ihr es eigentlich schon herkennt. Und genau dasselbe haben wir jetzt hier auch. Nämlich hier haben wir auch den Hamilton-Operator, der besteht halt eben jetzt aus dem Operator, den wir noch nicht wissen. P Operator Quadrat durch 2m minus e Quadrat durch r. Und das wenden wir ebenfalls wieder auf das Psi von r an. Und das Psi ist dann tatsächlich die Wellenfunktion von dem Elektron. Ja, da hatte ich zwischendrin verbal gesagt, dass ihr später sehen werdet in der Vorlesung, also in der vierten Semester, dass dieser R-Operator nichts anderes ist als das R selbst. Okay, ich mache es hier nochmal drüber. Und jetzt machen wir es auch schriftlich. Also das R-Operator ist gleich R selbst. Wie gesagt, das macht er dann im vierten Semester. Und der P-Operator, der ist gleich minus IH quer mal dem Nabla-Operator. Sodass also jetzt die Eigenwertgleichung wie folgt aussieht. Achso, stopp. Was ist der Eigenwert? Der Eigenwert ist jetzt die Energie selbst mal Psi von R. Na, hier vorne habt ihr irgendeine Art von Operatorgleichung, H Psi. Wenn man die Operatorgleichung aufdröselt, dann ist das der kinetische Anteil mit dem minus dem Potential, jeweils als Operatoren geschrieben, mal Psi, und das liefert einen Eigenwert, das ist nämlich die Energie, mal Psi. Einfach nur das, was oben drüber steht, einmal vertauscht. Gut, dann schreiben wir das jetzt hier gerade rein. Da steht also minus IH quer, Nabla, zum Quadrat, das heißt also, da steht dann minus h quer Quadrat über 2m mal dem Laplace-Operator. Minus e Quadrat durch r, angewendet auf die Wellenfunktion Psi von r, ist gleich e mal Psi von r. Geeinigt. So, das heißt also, ihr seht jetzt hier Folgendes. Wir haben jetzt hier wieder den Laplace-Operator drinstehen, den wir die ganze Zeit vorher schon behandelt haben. Wir haben ein, ja, welches System haben wir oder welche Symmetrie haben wir? Welches Koordinatensystem würden wir anwenden? Kugel, genau. Ne? Das heißt also, wir haben genau das schon mal vorab gedacht, erledigt, was wir hier eigentlich brauchen. Okay. So, wir multiplizieren jetzt mal hier mit 2m durch h quer noch durch mit dem Minuszeichen. Dann steht also der Laplace-Operator alleine. Der Laplace-Operator alleine ist 1 durch r Quadrat d nach dr, r Quadrat d nach dr minus jetzt steht hier e Quadrat 2m durch h quer Quadrat mit dem Minuszeichen von da drüben gibt es ein Plus mal dem winkelabhängigen Anteil. Quatsch, ich bin völlig falsch. Sorry. Jetzt kommt hier nämlich noch der winkelabhängige Anteil, den habe ich vergessen eben, von dem Laplace-Operator. Und jetzt kommt erst das, was ich eben gerade hingeschrieben hatte. Also plus 2m e Quadrat durch h quer Quadrat mal r. Das Ganze angewendet auf Psi von r ist gleich e von r. Psi von r. So, das heißt, im Gegensatz zu dem, was wir vorher hatten, haben wir eigentlich jetzt hier nur einen Term noch dazu, das ist nämlich das Teil hier. Das hatten wir vorher nicht gehabt. Wir werden allerdings sehen, dass uns das einiges an Schwierigkeiten verursachen wird. Also dieser 1 durch R-Anteil, den kriegen wir nämlich einfach so weggebacken. Was wir machen, ist jetzt noch Folgendes. Ist jetzt Folgendes, dass wir wie üblich, also was wird man als nächstes machen, wenn wir so eine Differentialgleichung haben? Was haben wir bisher immer gemacht, wenn wir Differentialgleichungen hatten?
Ein Separationsansatz.
Ein Separationsansatz. Das heißt, wir würden dieses Psi von r würden wir separieren in den r von r mal dem Anteil Omega von Theta und Phi. Ich habe es ganz bewusst so geschrieben, weil man sich die Sache enorm erleichtern kann, wenn man diesen Separationsansatz wie folgt wählt, dass man ein Groß-R durch ein Klein-R wählt. Das muss man nicht von vornherein machen, aber es erleichtert anschließend das Weiterrechnen. Und ihr seht, wir machen ja nichts anderes, als dass wir halt eben von vornherein das, was wir da hingeschrieben haben, hätten, dieses Groß-R, dass wir halt eben das zerlegen in Groß-R durch R. Ja. Endet nichts daran, dass wir am Ende das gleiche Ergebnis kriegen würden, nur es lässt sich etwas leichter darstellen. So, was wir nämlich jetzt kriegen, ist natürlich eine Separation der Winkelanteile und der Radialanteile oder des Radialanteils, besser gesagt. Schauen wir mal, was wir für einen Radialanteil eigentlich haben, also was wir dafür brauchen. Dazu müssten wir ausrechnen, was ist 1 durch r Quadrat d nach dr, r Quadrat d nach dr angewendet auf dieses r durch r. Das machen wir, das ziehen wir mal vor. Jo. Sie können es ja mal parallel bei sich auf dem Papier rechnen. Ich rechne es hier vorne mal weiter. Ich rechne jetzt auch ganz ruhig weiter, dann können Sie nämlich unbemerkt von mir dann selbst weiterrechnen. Dann gucken wir am Ende, ob wir es gleich rausbekommen. Gut, das heißt, also mit diesem Separationsansatz R durch R hat man halt eben es erreicht, dass dieser Operator hier, den wir quasi auf diesen Radialanteil anwenden müssen, dass der halt eben relativ leichtes oder lockeres Ergebnis liefert. Ja.
Das Ergebnis ist richtig.
Gut. Nee, alles okay. Alles okay. So, jetzt setzen wir das also hier ein. Dann haben wir also da stehen das R-Quadrat und so weiter, angewendet auf dieses RR, gibt dann also 1 durch R. Naja, an der Stelle muss ich noch die D2 nach dr-Quadrat hinschreiben, weil solange ich es noch nicht durchgeführt habe, die Separation, muss ich noch aufpassen. Also steht dann 1 durch R, R von R, plus oder mal dem Omega von Theta und Phi, plus der Laplace-Operator in Theta und Phi angewendet auf das Omega von Theta und Phi mal dem R von R geteilt durch R. Plus 2me² h² durch R mal R von R durch R mal Omega von Theta und Phi ist gleich E mal R durch R mal Omega von Theta und Phi. So, wir sehen jetzt, was als nächstes kommen wird. Das heißt, wir werden versuchen, halt eben alles, was mit R zu tun hat, auf die eine Seite zu schaufeln, alles, was mit Theta und Phi zu tun hat, auf die andere Seite zu schaufeln. Das heißt, wir werden erstmal dividieren durch R von R und Omega von Theta und Phi. Das heißt, hier steht also eine Differentialgleichung, die heißt 1 durch R D2 nach dr², angewendet auf R von R. Das Ganze geteilt durch R von R. Plus Laplace in Theta und Phi, Omega von Theta und Phi, geteilt durch Omega von Theta und Phi. Hier sehen wir, dass wir schon ein R überbehalten werden. Jetzt machen wir einfach Folgendes nachträglich. Wir multiplizieren mit R noch durch, was dann insgesamt dieses 1 durch R hier wegkürzt. Auch nicht schlecht. So, dann steht hier plus 2me² h². Das R haben wir ja weg. Mal 1 durch R. Also hier bleibt ein 1 durch R über. Ist gleich E. Jo. Ja.
Müssten wir im ersten Term, wo wir nach R ableiten, noch R von R durch R angeben oder nicht? Bin ich gerade am Überlegen. Der Laplace-Operator ist doch jetzt einfach nur das einzige R, den so nach dr Quadrat.
Hier meinen Sie?
Genau.
Ja.
Und sonst setzen wir das R ja R durch R ein.
Mhm. Aber wir haben ja den Laplace-Operator angewendet auf R durch R und haben rausgekriegt, das gibt 1 durch R, R2 Strich.
Okay.
1 durch R, R2 Strich.
Okay, gut.
Also nee, da sind wir noch. Ja? Also es kann durchaus sein, dass ich mal irgendwie so einen Schreibfehler habe. Irgendwo suche ich nämlich noch ein Vorzeichen, aber ansonsten müsste eigentlich alles stimmen, was hier vorne steht. Gut. So, was wir jetzt wieder haben, das ist natürlich ein Anteil, der mit So, haben wir jetzt die Separation schon durchgeführt. Frage an Sie, haben wir die Separation jetzt damit schon durchgeführt?
Also wir haben noch einen Term, der von R abhängig ist, der nicht im R von R drin steht.
Ja, okay.
Das
wäre jetzt nicht ganz so kritisch, weil dann machen wir einfach Folgendes. Den Teil hier und den Teil hier, den fassen wir einfach zu dem R von, also zu irgendeiner Funktion von R zusammen.
Aber wenn wir jetzt den Laplace von Theta und Phi auf Omega und Theta und Phi berechnen, dann kommt hier auch wieder R rein.
Weil?
Weil es ja in der Formel so vorgesehen ist.
Genau. Wir blättern jetzt zwei Seiten nach hinten, nach vorne. Ja, da steht nämlich drin, dass der Laplace von, also von Theta und Phi sozusagen, dass das 1 durch R Quadrat, 1 durch Sinus Quadrat, d nach d Theta, 1 durch Sinus Theta, d nach d Theta von Sinus Theta, d nach d Theta, plus 1 durch R Quadrat, 1 durch Sinus Quadrat, d2 nach d Phi Quadrat ist. Das heißt, da steht dummerweise ein 1 durch R Quadrat dabei. So, das heißt, hier haben wir in diesem Teil noch ein 1 durch R Quadrat drinstehen. Ja, wir machen jetzt Folgendes, wir multiplizieren also noch mit R Quadrat durch. Dann steht hier ein R Quadrat. Hier haben wir jetzt, oder ich mache es anders, also damit's, dann ist es mathematisch richtig. Hier haben wir ein R Quadrat mal dem Laplace von Theta an Phi, das, von dem wissen wir jetzt, der hat jetzt keinen R-Anteil mehr. Dann steht hier, statt dem 1 durch R, steht ein R. Und, dumm, hier steht jetzt auch ein E mal R Quadrat. Okay, das heißt, diesen Term müssen wir ebenfalls in den R-abhängigen Anteil mit rüberziehen. Also haben wir jetzt Folgendes da stehen. Wir haben stehen ein R-Quadrat d2 nach dr-Quadrat angewendet auf R von R. Plus 2me-Quadrat mal R durch h-Quer-Quadrat. Mal R von R plus, oder minus besser gesagt, minus E mal R Quadrat mal R von R ist gleich dem R-Quadrat mal dem Laplace von Theta und Phi. Angewendet auf Omega von Omega, von Theta und Phi. Minus? Ja. Nee, das ist blöd. Also ich hätte jetzt hier, glaube ich, noch die R's von R stehen lassen müssen. So, lassen wir es erstmal noch stehen. So, jetzt kriegen wir hier das Omega von Theta und Phi. Und das ist jetzt gleich eine Separationskonstante. So, jetzt stimmt's, ja? Und die Separationskonstante, die nennen wir L mal L plus 1 mal H quer Quadrat. Ja, das ist tatsächlich das Problem, wenn man weiß, was am Ende rauskommen muss, dann kann man, also wie zum Beispiel auch dieses R durch R, ja, da kommt man jetzt auch nicht mal sofort drauf, dass man sagt, okay, so ganz klar, als Separationsanteil wähle ich nicht wie üblich R mal Omega, sondern ich wähle halt eben R durch R mal Omega. Ja, und hier würde ich jetzt einfach erstmal normalerweise eine Separationskonstante A einsetzen und irgendwann kommt halt eben raus, das wäre eigentlich ganz sinnvoll gewesen, die L mal L plus 1 zu nehmen. Und noch sinnvoller wäre es gewesen, die L mal L plus 1 mal H quer Quadrat zu nehmen. Ja?
Halt immer der Punkt, wo man sich das dann anguckt und denkt, schön, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen.
Ja, aber da müsst ihr euch auch nicht grämen, dass ihr nicht drauf kommt, weil, ich meine, sonst hätten wir ja gleich im 16. Jahrhundert, als man angefangen hat, Differentialgleichungen zu lösen, oder von mir aus auch ein paar Jahre später, hätten wir gleich die Differentialgleichung hier knacken können. Ja?
Ja, ich meine, die L mal L plus 1 können wir ja schon erraten, dadurch, dass wir diese Winkelterme.
Ja. Nee, wir hatten da auch erstmal eine Separationskonstante, ich weiß nicht, A oder wie wir sie genannt hatten. Und dann haben wir gesagt, okay, dieses A können wir ersetzen immer durch L mal L plus 1. Und wir haben ja bisher immer noch nicht gezeigt, muss man ganz offen sagen, dass wir anschließend für dieses L mal L plus 1, also für das L eigentlich, ganze Werte haben. Na, da hängt er ja immer noch dran. Ja. Wir haben da am Ende gesehen, okay, wenn wir L ganzzahlig wählen, dann kriegen wir die Kugelflächenfunktion raus. Juhu. Ja, aber was machen wir denn für all die anderen Werte, die halt eben nicht ganzzahlig sind? Ja. Ich weiß nicht, mit wem ich darüber gesprochen hatte, wir zwei, nach der Vorlesung. Letztendlich, man kriegt es im Nachhinein dadurch raus, dass diese Kugelflächenfunktionen ein Set sind, die alle Funktionen abbilden, die überhaupt nur denkbar sind. Das heißt, durch die Summation über alle möglichen L-Werte kriege ich letztendlich eine Lösung raus, die halt eben diesem Problem entspricht. Ja, ich habe also quasi zwischendrin was verloren, was ich aber durch die Aufsummation wieder reinhole. So, jetzt hoffe ich, dass ich mich nicht irgendwie verloren habe in irgendwelchen komischen Größen, die da. Also zum Beispiel hat jetzt dieses. Ja, also an einer Stelle hätte der aufschreien müssen. Hahaha. Warum habt ihr das nicht gemacht? Da ist nämlich auch ein Minuszeichen. Hier steht nicht E mal Psi, sondern hier steht ja minus 2m durch H quer Quadrat mal E. Wer hat's? Es nutzt ja nichts, wenn sie es nur haben. Ich hab's ja nicht. So, also überall, wo das E steht, steht jetzt ein minus 2m H quer Quadrat. Ja, bei mir stimmt jetzt die Vorzeichenalgebra wieder. Das ist doch mal schön. Wenn ihr jetzt was Falsches stehen habt, das ist euer Problem. Okay. So, das heißt, wir haben jetzt hier zwei Differentialgleichungen stehen. Einmal die Differentialgleichung R und einmal die Differentialgleichung hier in den Winkeln. Okay. Also schreiben wir die mal jetzt jeweils getrennt hin. Dann steht hier ein jetzt kann man es als gewöhnliche Differentialgleichung schreiben, d2 nach dr² angewendet auf r. Wir werden jetzt auch gleich nochmal durch r² durchdividieren, in der Hoffnung, dass es klappt. Und mit r multiplizieren. Also, ihr passt aber schön auf, 2me² durch h² durch r. Plus 2m mal r von r plus 2m durch h². Das r² kürzt sich jetzt weg, mal e mal r von r ist gleich l mal l plus 1. Das h² machen wir erst anschließend. Komm. L mal L plus 1 durch r² mal R von R. So, das ist jetzt die eine Differentialgleichung. Die man auch noch ein bisschen anders schreiben kann, nämlich als d2 nach dr² R von R plus. Jetzt klammert man üblicherweise das 2m durch h² hier aus. Hat also dann hier ein 1 durch r, e² durch r plus e da stehen. Und schreibt auf der anderen Seite dieses l mal l plus 1 hier auch auf die Seite. Mal r von r und dann ist das gleich 0. So, in der Hoffnung, dass jetzt hier wirklich alles. Ja. So, das ist die eine Differentialgleichung. Und wir sehen, dass die der Differentialgleichung ähnelt, bis auf diesen einen Term. Im stehenden Term, die wir vorher schon gelöst hatten. Aber der Term ist es halt eben dummerweise. So, und dann haben wir eine zweite Differentialgleichung, nämlich dieses minus r², dann der Plus von Theta und Phi mal Omega von Theta und Omega ist gleich L mal L plus 1 mal Omega. Gut. Die Lösung für die Differentialgleichung hier, die kennen wir schon. Haben Sie schön genickt? Ne, wir sind ja noch in Theta und Phi. Machen Sie? Die Kugelflächenfunktion, der Kugelfunktion, ja, genau. Ja, also diese Omega von Theta und Phi sind identisch den Kugelflächenfunktionen YLM von Theta und Phi. Na, die L-Abhängigkeit, die sehen wir hier schon. Die M-Abhängigkeit kommt halt eben durch die zweite Separation nochmal rein. Also nochmal zur Erinnerung. Na, dass man also hier Omega von Theta und Phi hat, getrennt hatten in Theta von Theta mal Phi von Phi. Und bei dieser zweiten Separation, da kam jetzt dieses M hier heraus. Das M hat für die Differentialgleichung hier oben überhaupt keine Relevanz, aber das L hat die Relevanz. Das heißt, was wir hier schon sehen, ist, dass wir Radialanteile haben werden, für die wir gleich einen Index L noch dran schreiben dürfen, weil die sind alle von diesem L hier abhängig. Ja, sehen Sie richtig. Wir erinnern uns nochmal an das, was wir auch die erste Stunde hatten, also letzte Woche und die erste Stunde heute hatten. Auch da haben wir ja gesehen, dass diese Radialanteile von L abhängig waren. Ja, wir hatten zwei Lösungen rausgekriegt. Das eine war R hoch L, das andere war R hoch minus L minus 1. Aber beide Radialanteile waren von L abhängig. Das sehen wir hier auch wieder. Auch der Radialanteil wird aufgrund von dem L hier halt eben L abhängig werden. Wir sehen noch was anderes. Also Sie sehen es jetzt nicht, aber ich sehe es. Das hier soll die Energie sein dieses Systems. Ja?
Dass man das mal als harmonischer Oszillator auffassen kann, wenn das eh den richtigen Wertbereich liegt.
Da kommen wir irgendwann mal hin, aber das ist dann schon Ende des vierten Semesters. Okay. Also ich bin jetzt hier noch rein jetzt nur in der Mathematik. Also ich interpretiere es schon physikalisch, aber ich bin jetzt nur in der Mathematik. Also hier unten, andersrum gesagt, hier unten taucht das E gar nicht auf. Das heißt, wenn jetzt hier in der Differentialgleichung das E auftaucht, wird auch nur das R irgendetwas mit dem Energiewert zu tun haben. Umgekehrt gesagt, der Energiewert, also wir wollen ja anschließend im Sinne dieser Gleichung, die ich da oben hingeschrieben habe, Eigenwertgleichung, also Operator links mal Psi ist gleich Eigenwert E mal Psi rechts. Wir wollen hier irgendwie Eigenwerte E rausbekommen, Energie-Eigenwerte rausbekommen. Ich erinnere nochmal an die, wo hatte ich es denn hingeschrieben? Hatte ich es denn irgendwo hingeschrieben? An die Thetas und, okay. Also wir wollen Energie-Eigenwerte rauskriegen und diese Energie-Eigenwerte, die stecken nur in dieser Differentialgleichung hier drin. Das heißt, nur in dem R-Anteil der Differentialgleichung taucht das E auf und umgekehrt, das E wird dementsprechend nur von dem R abhängen. Das E wird nicht von Theta und Phi abhängen. Und wenn Sie sich jetzt zurückerinnern an die Chemie oder wo es auch immer durchgenommen hat, an die Orbitale, da gab es ja Eigenwerte für die Energie, für den 1s-Zustand, für den 2s-Zustand, 2p-Zustand, 2px, 2py-Zustand, was auch immer. Und diese Energiewerte, die waren, gut, die ging nach, also es ging immer nach außen, der Energiewert wurde immer kleiner, also die Bindungsenergie wurde immer kleiner. Je weiter ich außen war, desto kleiner wurde die Energie, die Bindungsenergie. Aber bezüglich der Theta- und Phi-Auslenkung oder Ausprägung war unabhängig davon. So, das heißt letztendlich, wir sehen hier bereits an den beiden Differentialgleichungen, also hier und hier, dass die Energie nur von dem Radialanteil abhängig sein wird. Die Energie wird nicht von den Winkeln abhängen. Und dementsprechend, wenn wir irgendwann mal unsere herausbekommen werden, was eigentlich diese Indizes L und M sind, wir werden dann noch einen dritten Index reinbekommen, ein N, werden wir sehen, dass die E-Werte nicht von dem L und dem M abhängen werden. Na, also in Ihrer Sprache der Chemie von mir aus noch, nicht vom S oder vom P oder ob PX oder PY oder PZ oder ob P mit Spin-Up oder mit Spin-Down, sondern es wird nur davon abhängen, von diesem Radialanteil hier. Also das ist schon mal vorweg, was man nur allein an der Struktur dieser Differentialgleichung herauslesen kann. Wir werden dann später sehen, oder beziehungsweise wir werden es nicht sehen, weil das ist dann Teil der Vorlesung, dass dieses L hier dem Bahndrehimpuls entspricht. Ich kann euch jetzt in die ganze Quantenmechanik des vierten Semesters schon bringen. Und dass dieses M hier der Projektion dieses Bahndrehimpulses auf irgendeine beliebige Achse entspricht. Üblicherweise wählt man die Z-Achse. Also man legt die Z-Achse so, dass man darauf projiziert und dann ist das die Projektion auf diese Z-Achse. Okay. Also in unserer Sprache wird es dann so sein, oder in der Sprache der Physik wird es dann so sein, dass die Energiezustände entartet sind bezüglich L und M. Und nur, also das heißt entartet, heißt, die haben alle miteinander den gleichen Wert. Und nur die Quantenzahl, die wir jetzt hier aufgrund der Radialbetrachtung rauskriegen werden, das ist nochmal ein N, die wird quasi hier in dem E sich dann verewigen. Das ist die sogenannte Hauptquantenzahl. Aber noch haben wir die nicht eingeführt. Ich schreibe es nur schon mal prophylaktisch hin. Okay.
Wir haben noch eine halbe Minute.
Gut, dann. Okay, ich kann euch den Ansatz hinschreiben. Der Ansatz wird sein, also die Gleichung immerhin, die haben wir gelöst, ja, die Kugelflächenfunktionen kommen raus. Die Gleichung hier haben wir nicht gelöst. Was wir ansetzen werden, ist wieder mal eine Potenzreihe, weil anders geht es nicht. So, das heißt, wir werden also mit einem Potenzreihenansatz reingehen, werden aber vorweg zwei Sachen schalten. Wir werden nämlich einmal betrachten, wie sieht es für R gegen unendlich aus und auf der anderen Seite, wie sieht es aus für R gegen 0. Wir werden dann zwei Lösungen rauskriegen für R gegen unendlich, für R gegen 0. Mal irgendeinen Teil, der das dann irgendwie matcht. Und mit diesem Ansatz werden wir in die Differentialgleichung rausgehen. Was wir rauskriegen werden, das macht uns viel Kummer. Das ist nämlich die Kummersche Differentialgleichung. Und die wird dann zu ungeahnten neuen Funktionen führen, die ihr garantiert bisher auch nicht gesehen habt. Ich auch, also ich auch zum ersten Mal in dem Zusammenhang. F11-Funktionen. Okay, gut. Jo, mit dem Ausblick wünsche ich euch schöne Weihnachten. Guten Rutsch, alles Gute und dass wir uns dann im Januar in der ersten Vorlesung wiedersehen. Tschüss denn.